Die zentrale Ringvorlesung an der Universität im laufenden Sommersemester trägt den Titel Der Weg an die Universität. Sie beschäftigt sich mit der höheren Frauenbildung vom Mittelalter bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. In diesem Rahmen war gestern Abend Professor Dr. Andreas Hoffmann-Ockhorn zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Sein Vortrag trug den Titel Pionierinnen, Mitstreiterinnen, Ausgegrenzte. Jüdische Lehrerinnen und Studentinnen in Deutschland. Hören Sie nun eine Aufzeichnung der Veranstaltung.
Die Jahrzehnte von den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts bis zu den 30er Jahren des 20., die wir in der letzten Woche unter der Fragestellung der Zulassung der Frauen zur vollen Immatrikulation erörtert haben, wollen wir heute noch einmal in den Blick nehmen. Jetzt geht es uns um eine spezifische Gruppe von Studentinnen, die nicht nur durch ihren Anteil an der Gesamtzahl der studierenden Frauen bemerkenswert war. Denn die Überrepräsentation von Juden an Höheren und Hochschulen kann man sich an sich nicht wundern, handelte es sich bei den deutschen Juden doch um eine überwiegend städtische Bevölkerung. Wichtiger erscheint die Frage, warum auch die jüdischen Frauen so stark vertreten waren. Frauen zudem, die nicht nur aus religiös-liberalen oder gar aus säkularisierten Elternhäusern stammten, sondern auch aus orthodoxen. Die Rolle jüdischer Frauen unter den deutschen Studentinnen erörtert ein Kollege, der nach Margret Kraul als zweiter Pädagoge in unserer Ringvorlesung spricht. Und so unwahrscheinlich es für manche klingen mag, diese Konstellation ist reiner Zufall. Herrn Hoffmann-Ockhorn habe ich aufgrund seiner früheren Untersuchungen zur unterschiedlichen Erziehung der beiden Geschlechter im jüdischen Bürgertum eingeladen. Und als ich 6 Jahre nach der Veröffentlichung seiner Dissertation im Internet nach ihm suchte, fand ich ihn gleich in der Nachbarschaft am Göttinger Pädagogischen Seminar. Aber da war er, als ich den Kontakt zu ihm dann aufnehmen wollte, auch schon nicht mehr. Von Hamburg ausgegangen ist er nach mehrjährigem Aufenthalt in Göttingen zurzeit an der Pädagogischen Hochschule der Nordwestschweiz tätig. Aber vermutlich ist auch das noch nicht das Ende seiner Peregrinatio Academica. Herr Hoffmann-Ockhorn hat in Hamburg Erziehungswissenschaft, Germanistik und Politikwissenschaft studiert, mit dem Staatsexamen abgeschlossen und nach der Promotion auch ein ordentliches Referendariat absolviert. Als Studienrat war er allerdings nur ganz kurz tätig, weil er dann eine Assistentenstelle hier in Göttingen übernahm, wo er sich 2006 habilitiert hat. Kurz danach erhielt er den Ruf in die Schweiz, wo er seitdem forscht und lehrt. Mit der deutsch-jüdischen Geschichte hat sich Herr Hoffmann-Ockhorn schon während seines Studiums intensiv beschäftigt, als er sich im Rahmen eines interdisziplinären Seminars am Josef-Karlebach-Institut der Bar-Ilan-Universität aufhielt und auch später an Karlebach-Konferenzen, die die Universitäten Hamburg und Bar-Ilan zusammen veranstalten, teilnahm. Benannt sind sie und das Institut nach dem letzten Hamburger Oberrabbiner Josef Karlebach, dessen Tochter Miriam Gillis Karlebach das Institut heute leitet. Die Schulwahl des Hamburger wohlhabenden Bürgertums deutet, wie Herr Hoffmann-Ockhorn in seiner Dissertation Schule und Akkulturation herausgearbeitet hat, auf ein komplementäres Bildungskonzept hin. Ihre Söhne schickten diese Juden in nichtjüdische Schulen und zielten mit der vermittelten Bildung und den dort geknüpften Kontakten auf die Integration in die Gesamtgesellschaft. Die Töchter dagegen bereitete man in jüdischen Privatschulen bzw. Simultanschulen unter jüdischer Leitung, in denen sie etwa 50 Jahre länger als die Jungen dieser Schicht auch religiöse Unterweisung erhielten, auf ihre häusliche und gesellschaftliche Rolle vor. Da aber nach bürgerlichen Vorstellungen vor allem der Mutter nicht wie herkömmlich im Judentum dem Vater die religiöse Erziehung der Kinder zukam, diente dieses Konzept liberaler Juden letztlich der Bewahrung des Judentums. Für seine Habilitationsschrift hat sich Herr Hoffmann-Ockhorn ebenfalls ein bildungsgeschichtliches Thema gewählt. Unter dem Titel Schule zwischen Stadt und Staat geht es um die Steuerungskonflikte zwischen städtischen Schulträgern, höheren Schulen und staatlichen Unterrichtsbehörden, sozusagen vor unserer Haustür, allerdings im 19. Jahrhundert, also im Königreich Hannover bzw. nach 1866 in der preußischen Provinz Hannover. Daneben steht eine Reihe von Aufsätzen, die Aspekte der Dissertation und Habilitation behandeln, andere zu allgemeineren pädagogischen und didaktischen Fragen, sowie mehrere Beiträge, in denen Herr Hoffmann die Biografie und die Ansätze des Göttinger Pädagogen Heinrich Roth untersucht. In seinem laufenden Forschungsprojekt beschäftigt er sich mit der Zeitschrift Die Deutsche Schule im Nationalsozialismus, um herauszufinden, ob sie bei der Konstruktion und Verbreitung von pädagogischen NS-Ideologemen eine Vorreiterrolle spielte. Und damit sind wir dann bei den 30er Jahren und dem traurigen Ende in der Trias des heutigen Vortragstitels angelangt. Pionierinnen, Mitstreiterinnen, Ausgegrenzte. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag über jüdische Lehrerinnen und Studentinnen.
Haben Sie herzlichen Dank, Frau Maurer, für die schöne, ausführliche Vorstellung. Ich freue mich, sehr geehrte Damen und Herren, hier wieder in Göttingen vortragen zu dürfen und freue mich besonders, von einer Wissenschaftlerin auch vorgestellt zu werden, von der ich weiß, dass sie nach ihren Forschungsinteressen her den Vortrag heute hier wahrscheinlich auch hätte halten können. Gut, ich möchte mich dem Thema jüdische Lehrerin und jüdische Studentinnen in Deutschland mit 6 Schritten nähern. Sie finden diese 6 Schritte dort auch aufgeführt als Folie und projiziert. Und der Schwerpunkt meines Untersuchungszeitraums wird das Wilhelminische Kaiserreich sein. Im Mai 1906 schrieb Cecilie del Banco, jüdische Vorsteherin einer privaten Hamburger Mädchenschule, einen Brief an den Direktor des Wilhelm-Gymnasiums. Ein Gymnasium, das heute noch existiert, eher ein traditionsreiches, sogar auch noch mit humanistischer Ausrichtung. Der Brief enthielt die Anfrage, ob es zu ermöglichen wäre, dass sie, das heißt der von ihr eigens dafür angestellte promovierte Physiklehrer, für eine Woche den Physikraum und die Instrumente des Wilhelm-Gymnasiums mit einer Mädchenschulklasse benutzen könnte. Cecilie del Banco führt aus, dass der Unterricht in den Händen eines Wissenschaftlers liege, der summa cum laude promoviert, Examen in Mathematik, in Physik und in Naturwissenschaften absolviert habe, sogar mit Auszeichnung, und mehrere Jahre Assistent am Physikalischen Institut an der Universität Kiel gewesen wäre. In dem Brief gab die jüdische Schulvorsteherin an, dass das Physikalische Institut in Hamburg den Zutritt für die Mädchenschulklasse nicht gewähre und sie deshalb auf die Hilfe der Herren Direktoren der Staatsschulen angewiesen sei, um einen guten, anschaulichen Physikunterricht zu geben. Der Direktor des Wilhelmsgymnasiums, Wegehaupt hieß er, war gewillt, der Del Banco-Schule die Physikräume zu überlassen. Um sicherzugehen, nahm er Verbindung mit der Oberschulbehörde auf. Er schlug vor, Cecilie del Banco die Erlaubnis zu geben. Der in der Schulbehörde damit beauftragte Schulrat leitete die Sache in Form einer Expertise weiter an den Herrn Preses, also niemanden geringeren als dem Senator und späteren Bürgermeister Werner von Melle. Der Schulrat riet dringend von der Überlassung des Physikraums ab. Seiner Auffassung nach würde einer Privatschule ein Privileg gewährt, welches ihr, auch wenn es die Vorsteherin nicht darauf anlegte, zu einer wirksamen Reklame dienen würde. Die Schulbehörde dürfe hier nicht durch übel angebrachte Konkurrenz das Interesse anderer Vorsteherinnen verletzen. Ich zitiere aus dem Gutachten einen Satz. Bisher hat noch keine einen derartigen Antrag zu stellen gewagt Und wenn Herr Direktor Wegehaupt den Antrag von Fräulein Del Banco befürwortete, so liegt es wohl daran, dass er in seiner Gutmütigkeit die Konsequenzen nicht übersieht. Zitat Ende. Der von Cecilia Del Banco engagierte Physiklehrer wurde am 9. Mai 1906 offiziell bei der Schulbehörde angemeldet. Sie konnte in diesem Augenblick noch nichts von der ablehnenden Haltung wissen. Schon am 7. Mai lehnte von Melleding das Gesuch ab. Am 10. Mai wurde die Ablehnung dann Cecilia Del Banco mitgeteilt. Bereits Anfang 1907 verließ dann nach kurzer Zeit der Physiklehrer wieder die Mädchenschule. Diese Episode soll jetzt Ausgangspunkt meiner ausgewählten Rekonstruktion und Analysen zu jüdischen Lehrerinnen und Studentinnen sein. Unter anderem am Beispiel des Werdegangs von Cecilia Del Banco möchte ich näher beleuchten, in welchem Klima jüdische Lehrerinnen und Studenten vor allem während der wilhelminischen Kaiserzeit als Pionierinnen, Mitstreiterinnen und Ausgegrenzte versuchten, ihre beruflichen Projekte zu verfolgen. Der größte Teil meiner Ausführungen wird sich darauf konzentrieren, jüdische Lehrerinnen und Studentinnen als Pionierinnen darzustellen. Unter den Stichworten Mitstreiterin und Ausgegrenzte werde ich darauf eingehen, inwiefern der Status einer Pionierin zur Exklusion in Teilsystemen des damaligen Bildungssystems führen konnte. Obwohl es inzwischen zahlreiche Veröffentlichungen zur Rolle jüdischer Frauen und zur jüdischen Familie gibt, scheint mir insgesamt typisch für die Geschichtsschreibung die Kombination einer konventionellen Modernisierungsthese, nach der sich die bürgerlich-liberalen Juden weitgehend spätestens zu Beginn des 20. Jahrhunderts an die christliche Mehrheitskultur assimilierten, das kombiniert mit ansatzweise vorfindbarer Dethematisierung einer Geschlechterdifferenz. Typisch scheint es mir auch, dass diese Kombination auf die Bildungsgeschichte ausstrahlt. Bisher wurden oftmals in der Forschungsliteratur die männlichen und weiblich-jüdisch-liberalen Bildungsgänge jeweils isoliert und ohne Berücksichtigung des Bildungsgangs des anderen Geschlechts betrachtet. Die Vernachlässigung der bedeutsamen jeweiligen anderen Seite führt in der historischen Bildungsforschung oftmals zu unzulässigen Verallgemeinerungen. Ich möchte die These plausibilisieren, dass eine komplementäre Strategie sozialer Integration des jüdischen Bürgertums, die insbesondere in der Zeit des wilhelminischen Kaiserreichs wirksam war, verstanden werden kann, wenn die Bildungsgänge des männlichen und weiblichen Geschlechts zusammen betrachtet werden. Okay, ich rühre mich nicht mehr vom Flex, oder so. Es gut hörbar bleibt. Ich komme damit zum zweiten Punkt, zu einer recht kurzen Vorbemerkung zur rechtlichen und politischen Ausgrenzung jüdischer Frauen. Nicht nur die Rekonstruktion des sozialen Klimas, in dem die jüdischen Lehrerinnen und Studentinnen agierten, ist für ein bildungshistorisches Verständnis bedeutsam, sondern auch die rechtliche Situation der Jüdinnen. Die jüdischen Frauen waren im 19. Jahrhundert von Staats wegen emanzipiert, nicht als Frauen, sondern als Juden. Die männlichen Juden erreichten in Hamburg 1860 und im Reich 1871 ihre rechtliche und politische Gleichstellung, wenn auch nicht die soziale Integration. Die jüdischen Frauen dagegen blieben rechtlich diskriminiert. Den deutschen Frauen, die seit der Revolution von 1848 die Forderung nach einer uneingeschränkten Teilhabe am öffentlichen Leben erhoben wurden, die politischen Rechte bis 1918 verweigert. Das ist bekannt. Unter den ersten Abiturientinnen, Studentinnen, Lehrerinnen und Ärztinnen und auch unter den Kämpferinnen für eine gemäßigte sowie für eine radikale Frauenbewegung waren in Deutschland jüdische Frauen um vieles stärker vertreten als ihrem Anteil von etwa 1% der weiblichen Bevölkerung entsprach. Als jüdische Männer im Deutschen Reich wählen durften, mussten die jüdischen Frauen warten, bis die christlichen Frauen die Bürgerrechte erhielten. Die Garantie des weiblichen Wahlrechts war jedoch 1918 für die jüdischen Frauen nur ein weltlicher Sieg. Bei den jüdischen Gemeindewahlen blieben den Frauen die politische Stimmangabe weiterhin noch vorenthalten. Kommen damit zum dritten Punkt, die jüdische Lehrerin als Reformpädagogin. Auf Cecilia de Banco, die in der einleitenden Passage bereits von mir kurz erwähnt wurde, möchte ich jetzt einen Blick werfen, und zwar auf ihren familialen und beruflichen Kontext. In einer biografischen Raffung werde ich einige Daten zu den Del Banco-Schwestern vorstellen. Beide standen nacheinander der Del Banco-Schule vor, einer Bildungseinrichtung mit besonderem Schulprogramm, die sich im vornehmen Hamburger Stadtteil Roter Baum an die Töchter wohlhabender Bürger richtete. Das Simultanschulkonzept dieser höheren Mädchenschule sah vor, bei sonst gemeinsamen Stunden nur den Religionsunterricht getrennt nach jüdischer und christlicher Konfession zu erteilen. Was der Verwirklichung des Simultanschulgedankens bei der Privatschule entgegenstand, waren die fehlenden christlichen Schülerinnen. Die Konstellation von älterer und jüngerer Schwester kann in diesem Fall danach befragt werden, ob die unterschiedlichen Werdegänge auch als Chiffre für ein eher konventionelles Bildungsmuster bzw. Bildungsmuster einer Pionierin verstanden werden können. Ich möchte jetzt die Daten jeweils der Schwestern vergleichen. Berta del Banco wurde am 11. Januar 1856 in Hamburg als Tochter des jüdischen Kaufmanns Jakob Moses del Banco und seiner Frau Lea del Banco, geborene Friedländer, geboren. Sie besuchte in Hamburg eine exklusive Mädchenschule und zwei Oberklassen der Anstalt von Dr. Werdermann. Ebenso wie viele jüdische Frauen in Hamburg mit dem Berufswunsch der Lehrerin, besuchte sie anschließend einen privaten Vorbereitungskursus fürs Lehrerinnenexamen. In Hannover erlangte Berta del Banco dann 1874 die Befähigung zum Unterricht an Töchterschulen mit den Fächern englische und französische Sprache. Danach hielt sie sich, um ihr Englisch zu vervollkommnen, 9 Monate in England auf. Nach ihrer Rückkehr unterrichtete sie dann 5 Jahre an einer Privatschule in Hamburg und 9 Jahre lang, von 1880 bis 1889, wechselte sie mehrmals ihre Tätigkeit, entweder als Lehrerin, weiterhin im Stadtteil Hamburg-Eimsbüttel, oder als Erzieherin einer in Oberschlesien lebenden Familie. Danach bereitete sie sich 1889 in Hamburg neben der Tätigkeit als Lehrerin in Hamburger Schulen zur Schulvorsteherinprüfung für jüdische Mädchenschulen vor, die sie im März 1891 in Hannover absolvierte. Nach der Schulvorsteherprüfung hielt sich Berta del Banco über ein halbes Jahr zum Studium der französischen Sprache in Paris auf, bevor sie sich in Hamburg als Privatlehrerin niederließ und einen Fortbildungskurs für schulentlassene Mädchen in ihrem Haus leitete. Die US-amerikanische Historikerin Marion Kaplan bestätigt in ihrer Arbeit zum jüdischen Bürgertum im Kaiserreich, dass viele ausgebildete jüdische Lehrerinnen ebenso wie christliche Lehrerinnen ihren Lebensunterhalt bestritten, indem sie Privatstunden gaben oder sich als Gouvernanten betätigten. Berta del Banco tat beides. In den jüdischen Zeitungen fanden sich oftmals Anzeigen von Lehrerinnen, die andere Frauen die verschiedensten Kurse anboten. Sobald sie ihr Lehrerinnenexamen hatten, waren sie berechtigt, Privatstunden zu geben. Viele jüdische Frauen nahmen diese Laufbahn als selbstverständlich hin. Als Gouvernante arbeiteten sogar noch 1899, im Gründungsjahr der Del Banco-Schule, über ein Viertel der Lehrerinnen in Deutschland. Die jüngere Schwester von Berta del Banco, Cecilie, wurde am 8. Dezember 1860 in Hamburg geboren. 1880 bestand sie die Prüfung als Lehrerin an mittleren und höheren Mädchenschulen am Lehrerinnenseminar der Unterrichtsanstalten des Klosters St. Johannes. Die Tatsache, dass Cecilie del Banco die Klosterschule während ihrer Anfangsphase besuchte, bezeugt, dass ihr Vater, der Kaufmann Jakob del Banco, als angesehener und erfolgreicher Kaufmann gearbeitet haben musste. Die Klosterschule legte nämlich Wert auf ein feines Publikum. In den Schülerinnenverzeichnissen der Jahresberichte finden sich die Namen der politisch und wirtschaftlich führenden Familien Hamburgs. Zum Beispiel Amsing, Jenkel, Oswald, Schramm, Sieveking und Sille. Die Klosterschule bezog ihre Klientel aus den eher konservativen, überwiegend evangelisch-lutherischen Kreisen des Hamburger Bürgertums. Als Lehrerin war Cecilie del Banco in Hamburg von 1880 bis 1889 in einer Privatschule tätig. Außerhalb Hamburgs war sie im Jahr 1900 in Belfast und mehrere Monate an verschiedenen Ausbildungsstätten für Slöjd, Handfertigkeit und Kunstgewerbe in Schweden beschäftigt. Im August 1900 war im Zeitungsblatt Hamburgischer Korrespondent in der Morgenausgabe zu lesen, dass Cecilia Del Banco Unterrichtskurse in kunstgewerblichen Handfertigkeiten, insbesondere Holzarbeiten, an der Hobelbank nach schwedischer Methode für Erwachsene, für Knaben und für Mädchen anbot. Gerade der Lebensabschnitt dieser besonderen schwedischen Ausbildung und auch die Unterrichtskurse in kunstgewerblichen Handfertigkeiten wurden in den Akten der Schulbehörde als Besonderheit hervorgehoben. Mit der Ausbildung in Schweden wich der Bildungsweg von Cecilia Del Banco von dem anderer Hörertöchter mit Lehrerinnenambitionen ab. Der übliche Bildungsweg beinhaltete nach dem Examen am Lehrerinnenseminar einen längeren Aufenthalt in England, oftmals auch in Frankreich, wo viele ein oder mehrere Semester Französisch an der Pariser Universität studierten. Beispielhaft dafür war der Bildungsgang der Schwester Berta Del Banco. Eine Slöjd-Ausbildung in Schweden zu absolvieren, war in der damaligen Zeit für Frauen ein recht ungewöhnlicher Schritt. Und zwar derart ungewöhnlich, dass während den Revisionen der Schulbehörde der Handfertigkeitsunterricht von Cecilia Del Banco immer im Mittelpunkt des Interesses stand. Ihm wurde von der dritten Klasse an eine lehrplanmäßige Stunde zugewiesen. In dem Revisionsbericht aus dem Jahr 1907 für das private Mädchenschulwesen heißt es, ich zitiere, Klasse 2, Handfertigkeit, Fräulein Del Banco, Holzarbeiten, Segeln, Hobeln und Feilen von Brettern. Der Anblick der mit diesen Werkzeugen hantierenden 13- bis 14-Jährigen war wohl ungewöhnlich, aber keineswegs unschön. Es ist entschieden verdienstvoll, von Fräulein Del Banco die Handfertigkeitsübungen konsequent durchzuführen und bis in die obersten Klassen zu betreiben. Dieser Auszug hebt mit der Attribuierung ungewöhnlich die Bedeutung dieses Medien- und Methodenwechsels im Schulunterricht vor. Ungewöhnlich war diese spezielle Art des Unterrichts vor allem für Mädchen an einer exklusiven Privatschule. Vermittelten doch die sogenannten höheren Töchterschulen gemeinhin nur Kenntnisse in den als weiblich angesehenen Fächern wie Literatur, Musik, Französisch und Handarbeit. Aus dem Revisionsbericht ist zu entnehmen, dass Cecilia Del Banco auf diesem für die Schulbehörde vollkommen unbekannten Gebiet als kompetent anerkannt wurde. Cecilia Del Banco teilte dieser Schulbehörde dann mit, dass sie sich mehrere Monate in Stockholm aufhielt, um sich dort in dem in fast allen Schulen eingeführten Slöjd-Unterricht auszubilden. Sie erläuterte den Lehrgang im Sinne von Hobelbank, Holzarbeiten als Gegengewicht gegen die geistige Überbürdung der Kinder. Damit wurde die pädagogische Begründung der Arbeit von der ökonomischen unterschieden, denn es ging nicht um materielle Existenzsicherung, sondern um ein Lernprinzip. Es ist bemerkenswert, dass der Schulrat als Repräsentant der Schulbehörde den Slöjd-Unterricht als Novum würdigte und keine einschränkenden Vorbehalte gegen diese Verletzung der Lehrplankonvention geleistet hatte. Dieses Wohlwollen auf Seiten der Oberschulbehörde wurde sicherlich dadurch noch bestärkt, dass die Slöjd-Praxis in der Del Banco-Schule einer gesellschaftskritischen Komponente fehlte, die für andere und spätere Spielarten der reformpädagogischen Bewegung zum Teil konstitutiv war. Die Slöjd- und Handfertigkeitsbewegung gehört aus historischer Perspektive zur ersten Fassung der Arbeitsschulidee, deren Akzeptanz durch den Industrialisierungsprozess und die damit zusammenhängende Entwicklung der Großstädte begünstigt hatte. Die reformpädagogische Praxis des Slöjd-Unterrichts an der Del Banco-Schule widerspricht der teilweise immer noch kolportierten Auffassung, dass Konzeption der Arbeitsschulbewegung ausschließlich in einem engen Zusammenhang mit einer männlich konnotierten proletarischen und Volksschulerziehung standen. Ich komme jetzt zu den soziokulturellen Kontexten, in denen so ein Projekt entstehen konnte. Wie sind nun die Handlungen und Bemühungen von Cecilia Del Banco in der reformpädagogischen Landschaft Hamburgs zu positionieren? Um das Bedingungsgefüge, die Umgebungskultur von Cecilia Del Bancos Unterrichtsprojekt zu erhellen, muss die von Frauen getragene Kunstgewerbeszene in Hamburg um die Jahrhundertwende angesprochen werden. Valeska Röver gründete 1891 eine Mal- und Kunstgewerbeschule für Damen am Glockengießer Wall, der Kunsthalle direkt gegenüber. Damit wurde für Mädchen und Frauen der Umgang mit Kunst, eine künstlerische und kunstgewerbliche Laientätigkeit und sogar ein Künstlerinnentum möglich. So studierten die Hamburger jüdischen Künstlerinnen Alma Delbanco, Gretchen Wohlwill und Anita Reh bei Valeska Röver. Diese Künstlerinnen gingen in den Frauenclub von 1906, zu dessen Mitglieder die Kunsthistorikerin Dr. Rose Schapire zählte. Sie war eine galizische Jüdin, die in Heidelberg promoviert und sich um 1905 in Hamburg niedergelassen hatte. Ihre Bekanntschaft zu vielen Expressionisten, ihre Vortragskurse und Einzelvorträge ließen sie schnell zur Schutzpatronin moderner Künstlerinnen und Künstler überhaupt werden. Der Frauenclub betrieb ein Kulturprogramm, zu dem auch Atelierbesuche und die Teilnahme an Veranstaltungen der Kunstgewerbeschule gehörten. Ida Demel, geborene Koblenzer, geschiedene Auerbach, zweite Ehefrau von Richard Demel, Kunstförderin, Kämpferin für das Frauenwahlrecht, organisierte für den Frauenclub Lesungen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Unter anderem hielt die schwedische Pädagogin Ellen Kay in diesem Rahmen eine Vorlesung im Hamburger Frauenclub. Angesichts dieses subkulturellen Nährbodens wirkten aus der Retrospektive Cecilie Delbancos Unterrichtsprojekte nachvollziehbar. Insgesamt boten die 1891 gegründeten Kunstgewerbeschule für Damen sowie auch die Kunsterziehungsbewegung in Hamburg ein kulturell-pädagogisches Umfeld für den Handfertigkeitsunterricht. Die ungewöhnliche Wahl, vor allem der schwedischen Ausbildungsstation für die Lehrerinnenausbildung, allerdings stützt im Fall der Person Cecilie Delbanco die These der Erziehungswissenschaftlerin Juliane Jacobi, die hier ja auch schon vorgetragen hat, nach der die Prägung des Lehrerinnenberufs als Antwort auf Herausforderungen der Modernisierungsprozesse an die kulturelle Reproduktion in der Schule interpretiert werden kann. Demnach enthielt die Selbstinterpretation des eigenen berufspolitischen Handelns der Protagonistin der mehrheitlich dem gemäßigten Flügel angehörenden Lehrerinnenbewegung viele Bestandteile kulturkritischer Strömung um die Jahrhundertwende. Diese Nähe zwischen Reformpädagogik, zwischen Frauenbewegung, Kultur- und Kunstkritik, teilweise ihre gelegentliche Interferenz, lässt auf vielfältige Ebenen von 1890 bis in die 1920er Jahre sich hineinverfolgen, wofür die Slöjd- und Handfertigkeitspraxis von Cecilie Delbanco nur ein Beispiel ist. Damit komme ich jetzt zur Nebeneffektthese. Dass die Rückständigkeit der höheren Mädchenschulentwicklung, zum Beispiel in Hamburg, den Nebeneffekt der Durchführung von Schulversuchen gehabt hätte, lässt sich am Beispiel der Delbanco-Schule lediglich im Bereich des Slöjd-Unterrichts nachweisen. Zu einer derartigen Nebeneffektthese gelangt nämlich Elke Kleinau im Rahmen ihrer Sozialgeschichte des höheren Mädchenschulwesens in Deutschland. Die Tatsache, dass die ersten staatlichen höheren Mädchenschulen, zum Beispiel auch in Hamburg, erst 1910 eingerichtet wurden, lässt zwar eine Stadt wie Hamburg in der pädagogischen Forschung zu Recht als schulpolitisches Schlusslicht erscheinen, aber Elke Kleinau weist darauf hin, dass diese spezifische Entwicklung den Nebeneffekt hatte, dass private Träger und Trägerinnen der Mädchenbildung, zum Beispiel Schulen von Frauenrechtlerinnen, die Möglichkeit zur Durchführung von Schulversuchen hatten. Zu diesen Schulversuchen gehörte nun auch der besondere schwedische Handfertigkeitsunterricht. Für viele Schulvorsteherinnen wies die Situation jetzt einen Doppelcharakter auf. Der vorwiegend private bzw. halböffentliche Charakter höherer Mädchenschulen machte einerseits reformpädagogische Schulversuche für Schulleiterinnen und Lehrerinnen der bürgerlichen Frauenbewegung, vor allem während des Wilhelminischen Kaiserreichs, jetzt möglich. Andererseits kämpften dieselben Lehrerinnen der bürgerlichen Frauenbewegung für den Anschluss des Mädchenschulsystems an das Berechtigungswesen, was in der Regel auch die Einrichtung staatlicher höherer Mädchenschulen einforderte. Weitergehende Schulversuche Im Bereich der Mädchenschulbildung, wie Physikunterricht, widersprachen noch manifest den Rollenerwartungen und wurden daher von der Schulbehörde unterbunden. Cecilia Del Banco bemühte sich, pionierinnenhaft, 4 Jahre vor der Hamburger Mädchenschulreform, um die Einrichtung von Physikunterricht. Auch wenn der Schulrat gegen die pädagogische Innovation, wie zum Beispiel der Handfertigkeitsunterricht, nichts einzuwenden hatte, so galt um 1906 auf der administrativen Ebene noch der Grundsatz, dass private höhere Mädchenschulen die Schülerinnen im Unterricht auf ihre spätere Rolle im Haus vorbereiteten sollten. Zwar sah der von Cecilia Del Banco 1904 eingereichte und auch genehmigte Lehrplan schon das Fach Naturwissenschaften vor, aber viele Themen wie der menschliche Körper oder Chemie wurden mit Bezug auf die Gesundheitslehre festgeschrieben, was der Vorbereitung auf die Rolle als Hausfrau, Mutter und Gattin dienen sollte. Differenzierter und wissenschaftlicher Physikunterricht als Bestandteil der Mädchenbildung galt gegenüber der Hamburger Schuladministration noch nicht als konsensfähig und politisch durchsetzbar. Erst ab 1910 gab es in Hamburg mit der Organisation des höheren Mädchenschulwesens außerhalb der beiden staatlichen Lyzeen vereinzelt Physik- und Chemieunterricht an höheren Schulen. Den modernen Forderungen kam zum Beispiel sehr früh ab 1910 die israelitische Töchterschule nach. Anhand der Reforminitiative von Cecilia Del Banco wird deutlich, dass weite Teile der bürgerlichen und darin auch der jüdischen Frauenbewegung sich in erster Linie als Frauenbildungsbewegung verstanden. In dieser Beziehung waren jüdisch-liberale Frauen und nicht-jüdisch-liberale Frauen Mitstreiterinnen. Dem noch gängigen Ideal der Frauenerziehung, das als besondere Gabe der Frau das Gefühl in den Mittelpunkt der Mädchenschulerziehung stellte, wurde damit eine Absage erteilt. Anstatt die harmonische Ausbildung des Gefühls und des Gemüts zu betonen, sah Cecilia Del Banco die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Ausgestaltung des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Damit entsprach die Bemühung der Schulleiterin der Forderung der Frauenbewegung, dass die höhere Mädchenschule nach dem Muster Realschule, Oberrealschule, Realgymnasium für Jungen umgestaltet werden sollte. Zusammenfassend lässt sich für das berufliche Handeln von Cecilia Del Banco festhalten, dass pädagogische Innovation jetzt charakteristisch war. So wurden bereits unter Leitung ihrer Schwester versucht, die gesellschaftspolitischen Ansprüche der jüdischen Integration unter Bewahrung eigener Traditionsform in die christlich geprägte deutsche Gesellschaft durch ein Simultan-Schulkonzept zu fördern. Die Idee, dass eine pädagogische Institution für die jeweils zahlenmäßig gleich stark vertretenen Konfessionen unter einem Dach spezifischen Religionsunterricht bereitstellt, scheiterte am Desinteresse der christlichen Seite. Gerade Vertreter und Frauenrechtlerinnen aus dem liberalen Judentum hatten hohe Erwartungen an diese Schulidee. Unter der Leitung der Schulvorsteherin Cecilia Del Banco fand der Versuch statt, die Schule zum Teil nach Forderung der bürgerlichen Frauenbewegung umzugestalten. Der als ein reformpädagogischer Versuch zu bewertende Handfertigkeitsunterricht nach der schwedischen Slöjd-Methode wurde von der Oberschulbehörde wahrscheinlich aufgrund des gesellschaftsverändernden Anspruchs akzeptiert. Demgegenüber wurde die Einführung eines wissenschaftlichen Physikunterrichts, ein Schritt zur Angleichung an die Real- oder Oberrealschule für Jungen, strikt unterbunden. Cecilia Del Banco war mit ihrem Slöjd-Studium und den darauf basierenden Schulentwicklungsprojekten eine Pionierin. Ohne bereits ein akademisches Studium absolviert zu haben, entsprach ihre Biografie ansatzweise Lebenslaufmustern von jüdischen Akademikerinnen. Damit leite ich jetzt über zum 4. Punkt, zur jüdischen Studentin, so wie sie in den Entwürfen der Memoirenliteratur sich zeigt. Marion Kaplan rekonstruiert die Funktion jüdischer Studentinnen im Wilhelminischen Kaiserreich an der Konsolidierung des jüdisch-deutschen Bürgertums anhand von Erinnerungsliteratur. Ihren Erkenntnissen nach war der Anteil jüdischer Studentinnen an deutschen Universitäten nach der flächendeckenden Zulassung im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts relativ hoch. Bereits in den öffentlichen höheren Mädchenschulen Berlins, die von jüdischen Eltern bevorzugt wurden, betrug ihr Anteil 32%. Während in der Kaiserzeit der jüdische Anteil an der Gesamtbevölkerung in etwa auf 1% zu beziffern ist, machten jüdische Frauen über 10% der Studentinnen an den preußischen Universitäten aus. Somit gelangt Kaplan zu dem Schluss, dass die Integration der jüdischen Frauen in die höhere Bildung rascher erfolgte als die der nichtjüdischen Frauen. Allerdings entwickelte sich die soziale Akzeptanz nicht derartig zügig wie die Immatrikulationszahlen. Außenseiterinnen blieben die jüdischen Studentinnen als Frauen und Jüdinnen. Da die jüdische Bevölkerung sich in Städten konzentrierte, in denen sich auch die meisten Universitäten befanden, wohnten die studierwilligen Töchter oftmals aus Kostengründen zu Hause oder bei Verwandten. Gegenüber dem Studienwunsch verhielten sich die bürgerlichen Eltern ambivalent. Es herrschte auch die Angst vor, dass die gebildeten Töchter sich aus dem Heiratsmarkt herausstudierten. Ich möchte jetzt noch die Fächerwahl der jüdischen Frauen ansprechen. Die nichtjüdischen Frauen schrieben sich, nachdem sich die Pforten der Universität für sie öffneten, vor allem in den Fächer Philosophie, Geschichte und Philologie ein, sodass sie die Gelegenheit nutzen konnten, sich zur Gymnasiallehrerin ausbilden zu lassen. Demgegenüber immatrikulierten sich jüdische Studentinnen vielmehr für Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin. Kaplans Studien zufolge waren viele nichtjüdische Studentinnen ehemalige Elementarschullehrerinnen, die studierten, um Gymnasiallehrperson zu werden. Auf jüdische Studentinnen treffe dieses Muster nicht zu. Als Begründung führt Kaplan an, dass jüdische Studentinnen, anders als nichtjüdische Frauen, für die ein Lehramtsstudium gleichzeitig auch ein Brotstudium war, an staatlichen und privaten Schulen diskriminiert wurden. Sie beruft sich auf preußische Erfahrung und schreibt, dass Privatschulen wie höhere staatliche Schulen der jüdischen Lehrerin vor allem aufgrund antisemitischer Ressentiments verschlossen blieben. Demnach führte ein Lehramtsstudium jüdische Frauen in die Arbeitslosigkeit oder bereitete sie auf die weniger prestigeträchtige Tätigkeit als Privatlehrerin oder Gouvernante vor. Die jüdischen Frauen folgten den Männern in die sogenannten freien Berufe, wobei Medizin im Gegensatz zur Rechtswissenschaft nicht nur das beliebtere Studienfach, sondern das für Juden historisch bedeutendere gewesen sei, da Juden als Ärzte seit dem 18. Jahrhundert in Deutschland promovieren konnten, ohne konvertieren zu müssen. Werden Kaplans Befunde mit den Ergebnissen der Studie zu den geschlechtsdifferenten Bildungsgängen der Hamburger jüdisch-liberalen Oberschicht konfrontiert, müssen Fragezeichen gesetzt werden. Auf die Möglichkeit, dass jüdische Lehrerinnen in einem angesehenen Privatschulsystem als Vorsteherin zu denjenigen Akteurinnen avancieren konnten, die wiederum jüdische Lehrerinnen einstellten, geht Kaplan nicht ein. Sicherlich kann Kaplan nicht der Vorwurf gemacht werden, dass sie nicht die Bildungssysteme aller Länder des Deutschen Reichs berücksichtigt, aber die unkritische Verallgemeinerung von Daten, die oftmals nur preußische oder gar Berliner Bildungssystemverhältnisse repräsentieren, muss hinterfragt werden. Zwar nutzte Kaplan auch Dokumente aus dem Hamburger Staatsarchiv, aber sie konzentrierte sich dabei nur auf Akten der jüdischen Gemeinde. Damit begünstigt sie blinde Flecken in der Erhellung von Bildungsgängen jüdisch-liberaler Mädchen und Frauen in der wilhelminischen Kaiserzeit. Denn ihre Bildung vollzog sich nämlich nicht erst mit Aufnahme eines Studiums, sondern bereits mit Beginn der Schulzeit weitgehend außerhalb des jüdischen Bildungswesens im engeren Sinne. Eine erziehungswissenschaftliche Perspektive, die das explizit jüdische Schulwesen und System und die dazugehörigen Einzelschulen anvisiert, kann in einer Art Betriebsblindheit gar nicht die jüdisch-liberalen Bildungsgänge erfassen. Während der männliche Part der jüdisch-liberalen Familie oftmals im Realschulbereich private Unterrichtsanstalten besuchte, die auch die Eltern der christlichen höheren Kreise, zum Beispiel Hamburgs, für ihre Söhne wählten und danach einen kaufmännischen Beruf lernten oder zwecks akademischer Karriere auf ein öffentliches Gymnasium wechselten, war dagegen der typische Bildungsgang für jüdisch-liberale Mädchen, insbesondere zur Einrichtung staatlicher höherer Mädchenschulen in Hamburg, der Besuch einer privaten Simultanschule mit jüdischer Schulleitung. Auch der Beginn weiblicher Bildung und späterer Gelehrsamkeit fand in der Regel außerhalb jüdischer Gemeindeinstitutionen statt. die jetzt noch auf die antisemitischen Barrieren zu sprechen kommen, die bei Kaplans Studie auch herausgestellt werden. Kaplan arbeitet das Dilemma heraus, wie jüdische Studentinnen aufgrund des Antisemitismus seitens der Lehrenden, aber auch seitens der nichtjüdischen Studentinnen gezwungen waren, in sozialen Situationen zwischen ihrem Geschlecht oder ihrer jüdischen Kultur bzw. Herkunft zu wählen. So gründeten bereits im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts Studentinnen Verbindungen, teilweise als Abspaltung, die Jüdinnen ausschlossen, wie zum Beispiel der Heidelberger Studentinnenverein oder der Deutsch-Akademische Frauenbund. An preußischen Universitäten studierten 1908 135 jüdische Studentinnen, wovon in etwa ein Viertel osteuropäischer Herkunft, aber seit Jahren in Deutschland lebten oder tatsächlich Ausländerinnen waren. Den härtesten antisemitischen Anfeindungen waren die russischen Jüdinnen ausgesetzt, von denen die meisten Medizin studierten. Sie haben darüber ja auch berichtet. Sowohl von antisemitisch orientierten Professoren und Studentinnen als auch von deutschen nichtjüdischen Kommilitoninnen, die Befürchtung hegten, die Professoren würden alle Frauen vom Studium wieder ausschließen, um nicht von Russinnen überschwemmt zu werden, gingen starke Ressentiments aus. Kaplan gelangt bezüglich der Studienverhältnisse jüdischer Studentinnen in der Kaiserzeit zu einem vielleicht überraschenden Resümee. Was die Phänomene Antisemitismus und Sexismus anging, erschienen im Vergleich zu den sozial spannungsgeladenen Universitäten der Weimarer Republik die des Kaiserreichs geradezu als gastfreundlich. Kommen wir jetzt zu der Hauptthese von Kaplan zur Studentin, jüdischen Studentin als Trägerin von Akkulturation und der jüdischen Tradition. Die Annahme, bürgerliche Juden hätten sich zum Ende des Wilhelminischen Kaiserreichs assimiliert, ist nach Kaplan Folge davon, dass oftmals als einzige Kriterien zur Beurteilung der Treue zur jüdischen Gemeinschaft der Synagogenbesuch der jüdischen Männer und ihr betontes Deutschtum herangezogen wurden. Der Gebrauch des Begriffs Assimilation bezieht sich dabei in der Regel auf das öffentliche Verhalten, wobei der Privatbereich und die unbewusste Identität übersehen werden. Aber in Zeiten, in denen die öffentliche Religionsausübung abnahm, bewahrten gerade Frauen bestimmte Formen religiöser Praxis innerhalb der Familie, indem sie zum Beispiel darauf bestanden, dass jüdische Rituale und Feiertage zu Hause eingehalten wurden. Ihre geschlechterdifferente Analyse betont, dass jüdisch-bürgerliche Frauen im Zentrum dieser Entwicklung standen, nach der das Judentum immer mehr privatisiert wurde, indem die Frauen moderne bürgerliche Verhaltensweisen ebenso wie jüdische Traditionen pflegten, waren sie gleichzeitig Trägerinnen der Akkulturation und Bewahrerinnen der jüdischen Tradition. Als aktive Vermittlerin der Verbürgerlichung waren die jüdischen Frauen gleichzeitig diejenigen, die eine vollständige Assimilierung verhinderten. Mit dieser Ambivalenz, bei der sie die Grenzen überschritten, die ihnen gesetzt waren, waren sie von zentraler Bedeutung für die Formierung einer modernen jüdischen Identität. Kaplan begründet mit der historischen Untersuchung zum jüdischen Bürgertum die Auffassung der jüdischen Frau in der wilhelminischen Kaiserzeit als Trägerin der Akkulturation und jüdischen Tradition. Aber inwieweit bürgerliche jüdische Mädchen und Frauen Elemente jüdischer Tradition länger als Jungen und Männer bewahrten und bewahren wollten, das ist strittig. Insbesondere ist unklar, ob sich Kaplans Erkenntnisse auch auf die soziale Gruppen der jüdischen Studentinnen ausweiten lassen. Ihre Arbeit wurde inzwischen von mehreren Historikerinnen rezipiert, wobei einige ihre Ergebnisse und Thesen stützen, weiterentwickeln, wie zum Beispiel Paula Heimann, und andere ihre Thesen eher einschränken oder für empirisch kaum überprüfbar halten, wie zum Beispiel Harriet Freidenreich und Monika Richards. Zwar anerkennt auch Richards, dass die jüdische Familie nach außen die Verbürgerlichung bewusst hervorkehrte und gleichzeitig jüdische Traditionen bewahrte, wie es das weiter vorherrschende Prinzip der Binnenheirat bestätigte. Aber, so Richards weiter, Kaplans Thesen sind schwer zu belegen. Sie stützt sich auf autobiografische Dokumente, die keine quantitative Beweisführung erlauben. traf die eingängige Formel von der Trägerin der Akkulturation und jüdischen Tradition auch auf jüdische Studenten außerhalb des organisierten Gemeindelebens zu. Und das ist jetzt mein fünfter Punkt. Die US-amerikanische Historikerin Harriet Freidenreich schränkt die Aussagen von Kaplan und auch Hyman bezüglich der bürgerlichen deutsch-jüdischen Frau mit ihrer Untersuchung stark ein. Freidenreich gelangt in ihrer Arbeit, in deren Rahmen sie die biografischen Spuren von 400 zentraleuropäischen Akademikerinnen jüdischer Herkunft verfolgt, zu der Erkenntnis, dass jüdische Akademikerinnen mit der Rolle als Hausfrau vor allem unzufrieden waren. Die Mehrheit der Akademikerinnen jüdischer Herkunft verließ die jüdische Gemeinde zwar nicht, aber einige, die es doch taten, verfolgten damit bestimmte Ziele. So war eine akademische oder eine Lehramtslaufbahn an einer öffentlichen Schule für ungetaufte Juden und Jüdinnen kaum möglich. Die Erkenntnis von Kaplan, nach der die bürgerlichen jüdischen Frauen im Kaiserreich diejenigen waren, die neben Anpassungsleistung auch noch einen jüdischen Lebensstil und traditionelle Werte in ihrem Haus sicherten, hält Freidenreich entgegen, dass dies bei jüdischen Frauen, die vor und nach dem Ersten Weltkrieg eine Universität besuchten, nur auf deren Mütter und Großmütter zutraf. Die Akademikerinnen waren nicht an der Bewahrung der Rolle als jüdische Hausfrau interessiert. Zum Beispiel heirateten ein Viertel der Frauen nicht, deren Biografien Freidenreich untersucht. Zunächst lebten diese Frauen bei ihren Eltern weiter, bevor sie auszogen, alleine lebten und keiner religiösen Praxis mehr folgten. Für unverheiratete Frauen gab es im organisierten jüdischen Leben kaum Platz. Nur einige arbeiteten als Sozialarbeiterin in der jüdischen Gemeinde oder als Lehrerin in der jüdischen Schule. Die Akademikerinnen, die heirateten, taten dies oft so spät in ihrem Leben, dass ein Drittel von ihnen keine Kinder mehr bekam. Sie heirateten Männer mit ähnlichem Hintergrund und Lebenseinstellungen und ließen oftmals ihre Kinder nicht mehr als Juden aufwachsen. Während bürgerliche deutsch-jüdische Frauen, sofern sie organisiert waren, die typische Klientel jüdischer Frauenorganisationen, wie zum Beispiel des jüdischen Frauenbunds darstellten, waren nur wenige jüdische Akademikerinnen aktiv in derartige Organisationen eingebunden. In der Regel waren sie Individualistinnen, die ihre intellektuelle Erfüllung in ihren akademischen Studien oder professionellen Berufskarrieren suchten. Auch Kaplan selbst gelangt in ihrer Arbeit von 1981 zum jüdischen Frauenbund zu dem Ergebnis, dass der Frauenbund unter der Leitung seiner charismatischen Vorsitzenden Bertha Pappenheim nicht feministischen Vorstellungen folgte, sondern sein Ziel darin sah, die Männer in ihren Berufen zu unterstützen, ihnen eine sorglose und bequeme jüdische Umwelt zu schaffen. Der Forderung, Frauen generell den Zugang zur höheren Ausbildung einschließlich des Universitätsstudiums zu verschaffen, konnten sich die meisten Frauen des Frauenbunds nicht anschließen. Sie sahen ihre Aufgabe eher im sozialen Bereich. Ebenso wurden die Forderungen nach gleichberechtigter Stellung in der Gemeinde und in der Synagoge vom jüdischen Frauenbund bis in die Zeit der Weimarer Republik nicht erhoben. Obwohl bereits 1846 die Rabbinerkonferenz in Breslau unter Leitung von Abraham Geiger Männer und Frauen in ihren religiösen Rechten und Pflichten für gleichwertig erklärt hatte. Kommen wir jetzt zu meinem Resümee. Die Bildungsgänge sowohl der jüdischen Lehrerin als auch der Schülerin, die bis zum ersten Jahrzehnt in privaten Simultanschulen zusammenfanden und dann auf die staatliche höhere Mädchenschule wechselten, um möglicherweise zu studieren, befanden sich direkt an der Nahtstelle von Bildungsgängen, die Marion Kaplan und Harriet Freidenreich analysiert haben. Für die Charakterisierung des Bildungsgangs an der Delbanco-Schule lässt sich Kaplans Aussage nutzen, dass bürgerliche jüdische Frauen gleichzeitig Trägerin der Akkulturation und der jüdischen Tradition waren, indem sie sich moderner bürgerlichen Verhaltensweisen ebenso wie jüdischer Tradition bedienten. Ein die jüdische Tradition bewahrendes Element, gefördert durch Cecilia Delbanco, stellte der Religionsunterricht dar. Religiöse Traditionsvermittlung war jedoch kein auf jüdische Frauen beschränktes Phänomen. Im Gegenteil, jüdisch-liberale Frauen, vornehmlich aus der Mittelschicht, orientierten sich ja am bürgerlichen Modell der weiblichen Häuslichkeit der christlichen Umgebungskultur. Nach diesem Modell galt Religion als weibliche Domäne, sodass die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern den Frauen die Verantwortung für die religiöse Atmosphäre im Haus und für die religiöse Basiserziehung der Kinder zuwies. Mit Blick auf den Religionsunterricht verliefen die Bildungsprozesse an Simultanschulen nach Mustern, wie sie von Kaplan, aber auch von anderen Wissenschaftlerinnen, Paula Heimann oder auch Bettina Kratz-Ritter, ich glaube eine Göttingerin, beschrieben werden. Der Religionsunterricht trug zu einem jüdischen Selbstbewusstsein in einer immer säkulärer werdenden, christlich dominierten Umwelt bei. Demgegenüber war der Handfertigkeitsunterricht aus der jüdisch-liberalen sowie aus der christlich-bürgerlichen Perspektive ein Novum. Das bürgerliche Form fast überschritt. In der deutschen Schulgeschichte ist diese Unterrichtsform als ein seltenes, wenn nicht auch möglicherweise singuläres Phänomen zu bewerten. Nach Einrichtung staatlicher höherer Mädchenschulen verloren schulische Bildungsgänge, wie sie Cecilia Del Banco entworfen hatte, für jüdisch-liberale Schülerinnen an Attraktivität. Ich zähle zwei Punkte auf, die dazu führen konnten. Private Simultanschulen waren nicht an das Berechtigungswesen für höhere Mädchenschulen angeschlossen. Mit dem Abgangszeugnis war keine Berechtigung verbunden, wie etwa mit dem Lycealabschluss. Als höhere Mädchenschule vermittelte die Simultanschule auch keinen berufsqualifizierenden Abschluss. Cecilia Del Banco, das wäre der zweite Punkt, hatte mit dem Handfertigkeitsunterricht an ihrer Schule die schulpädagogische Vorbereitung für das Leben nach dem bürgerlichen Modell der weiblichen Häuslichkeit bis an die Systemgrenzen reformiert. Mit dem Handfertigkeitsunterricht für Mädchen wurden tradierte Rollen, nach denen Handfertigkeitsunterricht nur zum Fächerkanon für Jungen und Handarbeitsunterricht nur zum Fächerkanon für Mädchen gehörte, durchbrochen. Das moderne Schulprogramm war der vorzeitige Versuch, die Systemgrenzen der Häuslichkeit zu überschreiten und sich Berechtigungen zu erarbeiten, die bis dahin nur Jungen vorbehalten waren. Die von der Del Banco-Schule auf staatliche höhere Mädchenschulen wechselnden Mädchen waren gewillt, schnell die Universitätsreife zu erlangen, um möglicherweise danach studieren zu können. Genau diese Mädchen erhielten an ihrer neuen Schule keinen jüdischen Religionsunterricht und besaßen damit vermutlich weniger religiöses Wissen als die Schülerinnen an den Simultanschulen. Der sich hier abzeichnende neue Bildungsweg jüdisch-liberaler Mädchen widerspricht, zumindest auf schulinstitutioneller Ebene, der Annahme, jüdisch-liberale Mädchen und Frauen hätten nach 1910 länger Elemente jüdischer Tradition bewahrt und bewahren wollen. Bildungsgänge nach den Mustern, wie Freidenreich sie rekonstruiert, waren für die an öffentliche höhere Mädchenschulen wechselnden Schülerinnen vorprogrammiert. Zahlreiche jüdische Abiturientinnen nahmen ein Studium auf. Nicht alle arbeiteten danach in ihrem akademischen Beruf. Einige Frauen entschieden sich in einer Zeit, in der traditionelle Familienstrukturen aufbrachen, aus einem neuen Bewusstsein heraus wieder für die traditionelle weibliche Rolle als Hausfrau. Haben Sie vielen Dank für die Aufmerksamkeit.